aber eigentlich sind wir nicht unter uns. Online ist es so, dass jeden Tag mindestens Minimum 150 Leute uns neu entdecken. Manchmal sind da bis zu 1000 und so, die neu dazukommen an einem einzigen Tag. Ich finde es recht interessant. Ich finde es ermutigend. Lasst uns dafür beten, dass uns das erhalten bleibt. Ihr wisst, dass der Strom teuer wird. Ihr wisst, dass die Energie immer teurer wird, dass Gas und so weiter immer teurer wird, dass man jetzt beginnt, von Rationierungsmaßnahmen zu reden. Man nennt die natürlich nicht so. Rationierung im Sinn von, es gibt nur noch Strom zu bestimmten Zeiten. Leute, wenn die plötzlich auf den Trichter kommen, dass wir sonntags morgens keinen Strom mehr haben oder nur nach Bedarf, wenn der Wind weht oder so, das ist aus weltanschaulichen Gründen, solche Sachen gibt's alles. Denkt ja nicht, dass da nicht drüber nachgedacht wird, über sowas. Lasst uns beten, dass genau solche Sachen eben nicht passieren, sondern dass es beibehalten wird, wie wir das kennen. Amen. Dass der Strom nicht angebotsorientiert ist, sondern dass es den immer gibt. Und nicht nur, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint oder so. Da kann man jetzt noch viel drüber sagen. Machen wir jetzt nicht. Wir beten jetzt nochmal an, dann gehen wir ins Wort Gottes. Bist du bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Ich glaube, ich habe ein wichtiges Wort für uns. Lass uns nochmal beten. Halleluja. Vater, wir bitten dich wieder, dass du uns Licht aus deinem Wort gibst, dass du uns zeigst, wer du bist, dass du uns zeigst, wie du bist und dass du uns zeigst, was du für uns hast. Und Vater, natürlich auch, wie du willst, dass wir leben, dass wir so leben, Vater, und das Reich Gottes um uns herum Fuß fasst und sich Bahn bricht, Vater, und wir Himmel auf Erden haben durch die Wirksamkeit deines Geistes. Und Vater, wir versprechen dir, wir stecken uns nicht die Finger in die Ohren und rennen schreiend raus, wenn wir was hören, was uns vielleicht anspricht, sondern wir denken drüber nach. So, Vater, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Aus deinem Wort, in Jesu Namen. Amen. So, jetzt lasst uns doch nochmal klatschen für die Zuschauer. Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Da lächelt gleich die Kamerafrau. Amen. Okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt Gott hören. Denn wir sind in einer Zeit der Krise, wir steuern in einer Zeit der Krise. Gas wird weniger, Strom wird teurer, alle diese Dinge, die betreffen auch uns. Na, der Gaslieferant hier für die Gemeinde hat mir nochmal geschrieben, Gas wird jetzt noch teurer, wegen verschiedener Steuern und Umlagen und dieser ganzen Dinge, ist alles so eine Sache. Es ist gut, wenn man Gott auf seiner Seite hat in der Zeit der Krise. Amen. Ist so. Definitiv. Und ich habe da ein bisschen gelesen in der Bibel und mich kam da auf 2. Könige Kapitel 4, ab Vers 38 bis 44. Und zwar ist es die Zeit des Propheten Elisa. Und es ist eine Hungersnot in der Zeit von Elisa. In anderen Worten, es ist große Teuerung, es gibt nichts zu essen. Die Bäcker demonstrieren schon, weil sie ihre Läden zumachen müssen. Weil es kein Heizmaterial mehr gibt, weil es kein Korn mehr gibt, das sie verpacken könnten und so, so war das seinerzeit. Fällt mir gerade ein, ich habe neulich auch Bilder von demonstrierenden Bäckern gesehen, denen das Gas und so zu teuer war, die können nicht mehr gewinnbringend oder zumindest kostendeckend fabrizieren, backen, das ist so eine Sache. Gut, also diese Zeiten, die gab es früher auch schon und es gab einen Propheten Elisa. Und dieser Elisa, der hatte eine Bibelschule. Damals hat man die nicht Bibelschule genannt, sondern die Prophetenjünger, weil das nämlich die Jünger vom Propheten Elisa waren. Die haben Gott mehr wissen, mehr kennen wollen, mehr kennenlernen wollen, haben die Bibel besonders studiert und haben sich dem Propheten Elisa angeschlossen. War seitdem seine Gemeinde, mehr als 100 Mann. Und jetzt hatten die auch nichts zu essen. Dann kam Elisa und hat gesagt, setzt einen Topf auf und kocht was. In der Hungersnot, wo es nichts gibt. Also sie legen auf jeden Fall schon mal los, die Bibelschüler. Sie hören ihrem Pastor zu und machen, was er sagt. Und einer von den Bibelschülern geht raus und sucht nach Essbarem, denn irgendwie Wassersuppe mit nur Wasser ist zu dünn. Und er findet Kolloquinten, das ist eine Kürbisart. Und er denkt sich, hey, das ist ja richtig gut hier, so in seinem bedeckten, feuchten Hain. Ja? Und er sammelt die alle ein. In seinen Gewandkorb hat er gar nicht dabei, weil er sich nicht ausgerechnet hat, dass er was findet. Und dann schnippelt er die in den Topf hinein. Und jetzt muss man wissen, Kolloquinten sind giftig im Sinn von, sie sind ein Laxativ. In anderen Worten, sie führen ab. sind ein Abführmittel, ist unangenehm, ja, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist. Und sie setzen es jetzt auf und fangen an vorzukosten, und die Jünger, die sind schon bereit zu essen, die Jünger von Elisa, und sie kriegen alle ihren Schlag, und dann fangen sie an zu essen, und plötzlich merken sie, oh, es grimmt im Bäuchlein. Das ist nicht das Prickeln im Bauchnabel, sondern das ist das Grimmen im Bäuchlein, ja. Oh, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Der Tod ist im Topf. Und Elisa ist ganz konsterniert, offensichtlich hat er noch nichts gegessen. Und dann sagt er, bringt Mehl herbei, Mehl. Und dann schütten sie das Mehl in den Topf, rühren nochmal um, und dann sagt Elisa so, und jetzt teilt nochmal aus. Und der Koch ist ein Mann des Glaubens, er teilt nochmal aus. Die Jünger sind Jünger des Glaubens, sie essen noch einmal. Und alles ist gut. Ich sag mal, es ist richtig gut, wenn du Gift im Topf hast, wenn du einen Elisa hast. Stimmt's? Es geht noch weiter. Selbes Kapitel, paar Verse weiter. Es ist immer noch Hungersnot. Sie haben immer noch nichts zu essen. Auch die Gläubigen betrifft es. So, die müssen also den Gürtel ein wenig enger schnallen. Aber da kommt zur Erntezeit ein Mann aus Baal Shalisha. Baal Shalisha, auf Deutsch übersetzt, ist recht interessant. Baal heißt auf Deutsch Herr. Und Shalisha, Dreieinigkeit. Also da kommt ein Mann vom Herrn der Dreieinigkeit. Fand ich interessant. Und der bringt 20 Gerstenbrote, die jetzt nicht für ihre Üppigkeit bekannt sind. Das sind eher so Fladenbrote, wisst ihr? So Pita Bread, wer weiß, was das ist. So, dieses Wickelzeugs und so. Und noch ein bisschen Korn hier und noch ein bisschen was da, aber 20, ich meine, hallo, 20. Gut, was macht der Mann? Der Mann gibt aus seinem Mangel heraus. Das, was der Herr ihm gegeben hat in dieser Erntezeit, das gibt er jetzt an den Propheten weiter, gibt es in die Gemeinde. Das ist ehrbar, das ist wunderbar, das ist gut. Aber es ist nicht genug. 20 Gerstenbrote, 100 Mann. Elisa sagt, teilt aus. Und der Koch sagt, 20 zu 100? Wie sollen das für alle reichen? Elisa sagt, teilt aus, denn so spricht der Herr. Es wird für alle reichen und man wird essen und man wird übrig lassen. Also es ist gut, in der Hungersnot zu essen und übrig zu lassen. Amen. Okay, also für die Jünger hat es nichts ausgemacht, dass da eine Hungersnot war. Gott hat sie durchgetragen durch diese Krise. Wer will auch durch die Krisen durchgetragen werden? Ne? Alle haben kein Gas mehr, aber bei dir, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, geht es bei dir immer noch weiter, obwohl es alles schon längst abgestellt ist, solche Sachen. Also gut, wie kam es jetzt dazu? Es kam dazu, zu diesen Rettungssituationen, weil es einen Mann gab, der wusste, wie man auf Gott hört. Elisa. Es ist wunderbar, einen Elisa zu haben in der Krise. Aber was machst du, wenn du keinen Elisa hast? Der sagt, so spricht der Herr, teil aus, es reicht für alle. Was machst du, wenn du genau so einen nicht hast? Also, wir lernen auf jeden Fall jetzt erstmal, in der Zeit der Krise ist es gut, von Gott hören zu können. Ob du jetzt Prophet bist oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, du hörst Gott. Weil ein Prophet, der nicht von Gott hört, der hilft uns auch nicht weiter. Na, so ist es. Also, wie hört man von Gott? Deswegen muss uns heute beschäftigen, Gott hören. Gott hören. Ich sag's gleich, wie du von Gott hörst, weil manche von uns denken, sie haben Gott noch nie gehört. Und manche, die hören Gott dauernd. Ich meine, die hören Gott so oft, dass sie einem schon auf die Nerven fallen mit ihrem Wort. Der Herr hat mir gezeigt und dies und das. Passiert es dann auch, was der Herr dir gezeigt hat? Oder ist es einfach nur schauig? Weiß jemand, was es ist? Spannend, interessant. Und Aufmerksamkeits- anziehend. Ich glaube, wenn du von Gott hörst, dann willst du, dass es Hand und Fuß hat und dass es dann auch passiert. Amen. Also, dass du wirklich von Gott hörst. So, ich sage dir gleich mal, wie du von Gott hörst. Du hörst auf drei Arten von Gott. Und zwar einmal durch sein geschriebenes Wort, dann durch die Prediger und durch die Geistesgaben und durch Weisheit. Bedeutet durch Nachdenken, durch Denken der Situation, und dann auf die richtige Lösung kommen. Es gibt viele, die sehr intelligent sind, die studiert haben, die promoviert haben, die sogar Philosophen sind und trotzdem nicht weise sind. Die Furcht des Herrn ist nämlich der Weisheit Anfang. Wenn du also ohne Gott und ohne seine, ohne sein Koordinatensystem an die Sache rangehst, dann musst du dich vertun, dann landest du irgendwo im Gestrüpp. Okay, also darüber muss Einigkeit bestehen. Wir brauchen Gott, wir brauchen sein Wort, um uns zu orientieren. Amen. Wenn jetzt der Geist was sagt, was dem Wort widerspricht, dann richten wir uns nach dem Wort und nicht nach dem Geist. Nach dem, so spricht der Herr, richten wir uns dann nicht, wenn es dem Wort Gottes widerspricht. Reimt sich. Amen. Gut. Josua Kapitel 1, Vers 8. Gott sagt zu Josua: Josua, du bist jetzt der Nachfolger von Mose und ich möchte, dass du über das Wort Gottes nachdenkst. Dass du das, was Mose überliefert hat, dass du das ständig im Kopf hast, dass es deine Weltanschauung prägt, dass er sagt, dass du darüber nachdenkst, danach zu handeln. Also nicht nur Predigten hören, sondern hören und dann tun, was da gesagt wird. Wenn es einleuchtet, schon klar, ne? Man muss ja selber denken und alles. Jemand hat mir mal geschrieben: Pastor, was für eine Frau soll ich heiraten? Ja, gut. Und dann schreibt sie also was zurück und dann sagt er: ja, aber die Bibel sagt, es soll eine Jungfrau aus deinem Volk sein. Und dann schaust du nach, das sind die Bedingungen, die zutreffen für die Leviten, für die Priester und Leviten. Du kannst natürlich nach den Regeln der Priester und Leviten leben, aber wir sind im neuen Bund. Ja, da gelten andere Regeln. Bist du nicht froh? Musst jetzt nichts sagen. Sag jetzt nichts, ja. Okay, also durch sein Wort. Spricht er, wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, das Wort Gottes deine Überzeugungen prägen darf, dein Handeln prägen darf, dann heißt's, dann wirst du zum Ziel kommen, weil deine Pläne, nämlich dann mit Gottes Hilfe zustande kommen, und du wirst Erfolg haben. Wenn du Erfolg haben willst, kommst du ums Wort Gottes nicht vorbei. Wird auch im Neuen Testament bestätigt, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, das Wort Gottes ist eingegeben, also alle Schrift ist eingegeben von Gott, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung, zur Überführung und so weiter, ne, damit der Mensch Gottes wisse, was er zu tun hat. Also das Wort Gottes ist schon mal wichtig, das Wort Gottes lehrt dich viele, viele Dinge. Außerdem spricht Gott durch seinen Geist, durch Träume, durch Visionen. Und manchmal erscheint er Leuten sogar. Es gab einen Bauer in der Bibel namens Gideon, der Korn ausgedroschen hat und plötzlich stand ein Mann da und hat zu ihm gesagt: Gott ist mit dir, du siegreicher Held. Und Gideon hat den Mann vollgejammert und hinterher hat er erkannt, das ist ein Engel Gottes gewesen, weil der ihm einen göttlichen Auftrag gegeben hat, den hat er ausgeführt und hat dann Israel zum Sieg geführt. Also wenn Gott will, dann kann er dir erscheinen. Der Engel des Herrn ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Die Eltern von Simson, genau dasselbe. Plötzlich erscheint ein Mann und sagt ihnen, was sie tun sollen. Und was passieren wird, dass sie einen Sohn haben werden, obwohl die Frau unfruchtbar ist und alle diese Dinge. Hammer. Du sagst vielleicht: Pastor, ich würde Gott auch mal so gern hören. Und warum passiert mir das nicht, dass ich mal Gott so deutlich höre? Es ist nicht dein Problem, Gott zu hören. Es ist Gottes Aufgabe, sich bei dir zu melden und verständlich für dich zu reden. Hast du das gehört? Wenn Gott für dich einen Auftrag hat, dann wird er dir den sagen, dann wird er dir den mitteilen und du wirst an seiner Information nicht vorbeikommen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn du jetzt sagst, also wenn du mich jetzt fragen würdest: Pastor, hast du Gott schon mal gehört? Oh ja, natürlich, schon oft. Wie ist es? Schwierig zu sagen. Es ist wirklich schwierig. Ich wusste ein halbes Jahr, nachdem ich Christ geworden bin, dass Gott mich zum Predigen berufen hat. Das ist ein Reden Gottes gewesen. Wenn er mir erschienen wäre und mir gesagt hätte: du wirst für mich sprechen oder irgendwie sowas. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich wusste es einfach. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, die Erkenntnis ist einfach da. Es ist, ja, alles klar, gut. Oder beim Predigt vorbereiten. Du hast 3, 5, 10 verschiedene Gedanken, die du entwickelst und denen du nachfolgst, so gedanklich. Und irgendwann ist es dann so, dass eine Sache auftaucht und es ist es dann. Und da merkst du: ja genau, da ist jetzt meine Aufmerksamkeit, ich merke, da zieht es mich hin. Manchmal ist es mehr so, manchmal ist es weniger so. Aber immer ist irgendwie da eine Führung da. Es ist ganz eigenartig. Es ist mir schon passiert, jetzt kein Witz. Ich stehe also morgens da und rasiere mich. Und plötzlich fängt es in mir drin an zu reden. Jesus, als das erste Mal kam, als das zweite Mal kam. Beim ersten Mal unbekannt, beim ersten Mal würde die ganze Welt ihn sehen. Und hin und her und hin. Ich habe da nicht drum gebeten, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Plötzlich, wumms, kam das so. Und ich habe mir dann gedacht, das muss ich mir jetzt merken. Und dann schreibst du das auf und dann weißt du wieder, was der Herr dir gezeigt hat. Ja. Wisst ihr, was ich meine? So was gibt's. Solche Sachen gibt's tatsächlich. Oder ich brauche einen Mitarbeiter. Herr, ich bräuchte einen. Ruf den und den an. Der weiß zurzeit nicht, was er machen soll. Und ich denke mal, ja, ich rufe ihn morgen an. Und der Herr sagt im Herzen, nein, jetzt. Das ist ein Drängen, ein starkes Gefühl, eine Gewissheit. Ruf den jetzt an. Ich rufe den also an und sage, hallo, wie schaut's denn aus, was tust du? Und so, bräuchte hier Verstärkung bei uns. Und er sagt, ja, du, ich sitze gerade mit meiner Frau zusammen und wir überlegen uns, was wir machen sollen. Ja, so, wie gibt's das, wie kommt es? Intuition. So, Gott kann dir erscheinen, Gott kann dir durch Gewissheit zu dir sprechen und durch die Geistesgaben, wenn du zum Beispiel etwas nicht machen willst. Wie zum Beispiel Heiden predigen, Römern predigen. Dann kommt der Herr zu dir und er gibt dir eine geistliche Schau, eine Vision. Er lässt dich in eine Trance fallen und er gibt dir eine Vision, wie er das bei Petrus gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht, Apostelgeschichte Kapitel 10. Petrus war irgendwo, hat gepredigt, dann ist er aufs Dach gegangen, die hatten da Flachdächer. Und hat gebetet. Und er war hungrig und hat gesagt, macht mir mal was zu essen. Sie haben alles klar. Und er betet. Und während er betet, hungrig betet, ist er in einer geistlichen Schau. Plötzlich sieht er, wie ein Tuch vom Himmel kommt, mit allen möglichen Tieren, reinen und unreinen Tieren, für die Juden, reinen und unreinen. In anderen Worten, da war nicht nur Rehlein drinnen, und nicht nur Schafe, sondern auch Schweine, Wildschweine und solche Tiere. Und die Stimme Gottes sagt, steh auf, schlachte und iss, Petrus. Petrus sagt, nie im Leben, Schweinefleisch, nie. Und dann sagt Gott zu ihm, was Gott gereinigt hat, nenne du nicht unrein. Das ist die Abschaffung der alttestamentlichen Speisegebote für Petrus. Und während er noch nachdenkt, was das bedeutet, wir wissen natürlich, das ist symbolisch, die Schweine sind symbolisch für die Heiden. Eine Hunde sind symbolisch auch für die Heiden. Klopft's unten. Und Römer bitten ihn, dass er zu Römern kommt, um Römern zu predigen. Und der Geist Gottes sagt zu ihm, geh mit, ich habe sie gesandt. Das sind die Wildschweine, die du gesehen hast in der Vision, zu denen du nicht gehen willst. Und Petrus sagt, oh Herr, Und dann geht er zu Cornelius und er steht so im Türeingang und sagt, was wollt ihr von mir? Ich bin ein jüdischer Mann, mir ist es nicht erlaubt, zu Wildschweinen wie euch zu gehen. Also das sagt er so nicht, aber er drückt es mehr oder weniger so aus. Ist es einem jüdischen Mann nicht erlaubt, zu euch zu gehen? Und dann sagt er Cornelius eben, was passiert ist. Ein Engel ist ihm erschienen, hat den Petrus holen lassen. Und dann sagt Petrus, allzu gut. Er hat also auch euch die Möglichkeit gegeben, euch zu bekehren. Weil er predigt dann das Wort Gottes und dann fällt der Geist Gottes wie an Pfingsten auf die Jünger. Sie fallen um, die Römer, und sprechen in Sprachen, sind ganz begeistert und Petrus und alle Juden, die dabei sind, sind konsterniert. Ja, so, Gott hat also einen unwilligen Prediger zu einer wartenden Menge gebracht und hat ihn ins Reich Gottes hineingeführt. Gott spricht zu dir besonders deutlich, wenn es entweder besonders schlimm ist oder wenn er was besonders will von dir. Wenn es wirklich kritisch wird, dann kann es sein. Steh auf und geh. Ich weiß von einem Prediger und in dessen Büro hat man eine Bombe platziert. So was gibt's. Und der hat mit seinem Sekretär gearbeitet, bis tief in die Nacht hat er diktiert und was weiß ich was alles gemacht. Und plötzlich hört er ganz klar und deutlich, wie wenn es gesprochen würde zu ihm, geh, verlass das Büro, geh jetzt, jetzt. Sie nehmen sich die Jacke, sie gehen aus dem Haus und dann geht die Bombe hoch. Dann, wenn es besonders kritisch ist, spricht der Herr besonders deutlich. Wenn du also nicht ständig Gottes Wort, Gottes Reden hörst, dann ist es ein gutes Zeichen, beruhig dich. Schau, bei Paulus zum Beispiel war es so, als er in Korinth war. Korinth war das Las Vegas seiner Zeit. Die hatten dort Hurenhäuser, die haben sie Tempel genannt. Venus-Tempel, Artemis-Tempel, mit tausend Prostituierten. Gottesdienst hat sich damals in einer Orgie manifestiert. Okay? So waren die damals drauf. ging es also ziemlich ab. Und da kommt Paulus und hält eine Predigt. Und die Gemeinde ist ziemlich zerstritten, weil es waren Juden dabei, es waren Heiden dabei. Die Heiden haben sich aufgeführt wie Heiden, die Juden wie gesetzliche Juden. Das ging hin und her mit viel Streit, mit allem drum und dran. Und Paulus hat sich gedacht, ich gebe die Gemeinde ab und schaue, dass ich Land gewinne. Und dann steht der Herr in jener Nacht bei ihm, Apostelgeschichte Kapitel 18, und sagt zu ihm, schweige nicht, sondern rede, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, niemand soll dir irgendwie schaden. Weißt du, du bist ziemlich begrenzt, wenn sie dich nicht hören wollen, wenn sie dich nicht leiden können. Aber wenn der Herr zu dir sagt, schau nicht auf ihre Gesichter, denk dran, es gibt genug Leute hier, die dich hören wollen und die das Wort hören wollen, dann bleibst du. Und so ist Paulus 1,5 Jahre in Korinth geblieben, obwohl es sehr, sehr schwierig war. 2 Korintherbriefe an die Epheser, an die Philipper, Epheser und so weiter, nur einen kurzen jeweils. So, wenn es besonders schwierig wird, macht sich Gott besonders bemerkbar. Amen. Und dann spricht Gott noch durch Weisheit. Weisheit ist es, wenn du ein Problem hast und du denkst nach. Du bittest Gott um eine Lösung und du denkst nach. Sag mal mit mir, denk nach. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott spricht, die in unseren Breiten besonders zur Geltung kommt, die besonders angewendet wird von Gott in unserer Gegend. In anderen Gegenden handelt Gott anders, bei uns handelt er so. Okay? Er hat vielen von uns Weisheit gegeben. Nicht allen, aber wir entwickeln uns. Weisheit. Weisheit ist, du hast ein Problem, du hast ein Problem. Und dann denkst du nach und dann kommst du auf eine Lösung. Und dann kannst du kraftvoll zupacken und kannst sagen, diese Lösung ist jetzt Gottes Reden für mich. Was auch wirklich, gibt es sowas in der Bibel auch? Oh ja, hast du schon mal von Salomo gehört? Dem Salomo ist der Herr erschienen, weil Salomo ein großes Reich zu regieren hatte und nicht wusste, wie. Da hat er ein Riesenopfer gebracht und Gott ist ihm erschienen und hat zu ihm gesagt, was willst du denn? Und er hat gesagt, Weisheit, Weisheit. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben, Weisheit. Und von da an konnte Salomo Probleme betrachten, die man ihm gebracht hat, Paradoxien, schwierige Sachen. Und er hat es durchdrungen, durchblickt, auf verschiedenen Ebenen analysiert mit Gottes Hilfe und kam dann zu einer bestechenden Lösung jedes Mal. Das hat sich rumgesprochen und so kamen die Leute von weit her, um die Philosophie und das Reden, die Sprüche von Salomo zu hören. Wir haben heute noch seine Sprüche, die wir lesen. Das ist also ganz phänomenal. Es ist dann ein indirektes Reden Gottes, das du als solches gar nicht wahrnimmst. Und es gab noch einen, zur Zeit von David, der selber ein Prophet war und zu dessen Zeiten es Propheten gab. Und David hat viel Wort Gottes geschrieben. Die Psalmen zum Beispiel, Samuel hat aufgeschrieben, was lief, und dann später Nathan und alles. Dort sind die Bücher von Samuel entstanden. Er hat natürlich die 5 Bücher Mose gekannt. So zu der Zeit hat es einen Mann namens Ahithophel gegeben. Ahithophel, von dem heißt's, dass er so weise war, dass es so war, wie wenn man das Wort Gottes befragt hätte. In anderen Worten, der Rat von Ahithophel hat so viel gegolten wie das Wort Gottes. Wie ein Wort vom Herrn, wie ein Losentscheid vom Priester. Das ist ziemlich heftig. Ich habe es mal aufgeschrieben. Das steht in 2. Samuel Kapitel 16, Vers 23. Der Rat Ahithophels aber war, als wenn man das Wort Gottes befragte. Unter David und unter Absalom. Ahithophel hat dann töricht gehandelt und er hat schlecht geendet. Er hat sich erhängt. Er hat dann nämlich aus seinem persönlichen Hass heraus sich gegen David gewendet und hat dem Absalom in der Rebellion geholfen. Warum hat er das gemacht? Weil er der Opa von Bathseba war. Er war der Vater von einem Mann namens Eliam. Eliam war der Vater von Bathseba. Und Bathseba war die David sich unter den Nagel gerissen hat und die einen Mann er umbringen hat lassen. Und es hat den Großvater von der Bathseba, diese softe Vergewaltigung und dieser Mord in der Familie, hat den Ratgeber Ahithophel vollkommen gegen David eingenommen. Hass ist eigentlich nicht weise. Vor allem, wenn dem dann vergeben wird, dem David. Also das soll er auch zu uns sprechen, auch wenn du weise bist. gib diese Lasten dem Herrn ab, wenn jemand dich besonders verletzt hat. Dann richte dich, dann versuch jetzt nicht, mit deiner Weisheit ihm zu schaden, den zu vernichten, sondern überlass das Gericht dem Herrn. Ein weiser Mann fällt hier. Ahithophel, der berät dann nämlich erst David zum Sieg und dann den Absalom und der macht dann riesige Fehler und zum Schluss stirbt er. Ist also ganz, ganz schlimm. So, Weisheit schützt vor Seelenhygiene nicht. Du musst immer noch dich um dich selber kümmern, um deine Seelenhygiene dich kümmern. Amen. Übrigens bei Salomo ganz genau dasselbe. Salomo war super weise, hat Gott gesucht, hat Gottes Wort gehört, hat Gottes Weisheit bekommen und hinterher war es dann so, dass er fremden Göttern Tempel gebaut hat, wegen seiner Frauen. Sehr töricht, das ist sehr, sehr töricht. Also im Alter ist der Mann töricht geworden. So, wenn du Weisheit hast, heißt nicht, dass du Weisheit behältst. Was mich jetzt zu meiner eigentlichen Botschaft bringt. Bis jetzt war das alles nur Einleitung. Die ersten 24 Minuten und 12 Sekunden, 13, 14, waren Einleitungen. Ich komme jetzt zu meiner eigentlichen Botschaft.